So, guten Morgen. Bevor ich starte, würde ich noch gern kurz beten. Vater, ich danke dir, dass wir hier heute so in Freiheit uns zum Gottesdienst versammeln dürfen. Ich danke dir, dass du dabei bist. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, zu jedem Einzelnen hier redest. Und wir wirklich deinen Geist heute erleben dürfen. Amen. Mein Thema heute ist der Heilige Geist im Alten Testament. Aber warum denn eigentlich im Alten Testament? Wir haben doch, jetzt versagt hier die Technik, aber eine Ausweichmöglichkeit. Wir feiern doch eigentlich an Pfingsten, dass der Heilige Geist in die Welt kommt. Oder nicht? Andersrum gefragt, wenn wir an Pfingsten nicht feiern, dass der Heilige Geist gekommen ist, was feiern wir denn dann an Pfingsten? In der Apostelgeschichte gibt es zwei Ereignisse, die am Pfingsttag passiert sind, zwei wesentliche Ereignisse, von denen wir lesen. Wir lesen einmal davon, dass diese Feuerzungen, die auf die Jünger fahren, ein Sprachwunder bewirken. Und wir lesen davon, dass Petrus eine Predigt hält, sich viele Menschen bekehren und aus dieser Menschenmenge die erste Gemeinde entsteht. Wenn man sonst so in der Bibel liest, da gibt es viele Stellen, an denen Gott seinen Charakter offenbart. Ich habe einen Vers mal aus der Offenbarung 1 mitgebracht. Da steht, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das kennen wir im Deutschen, benutzen wir auch manchmal als Redewendung. Dann sagen wir, das ist das A und das O. Damit meinen wir dann etwas, was besonders wichtig ist. Etwas, was vom Anfang bis zum Ende die ganze Zeit gilt. Und dieses die ganze Zeit, das ist eigentlich die große Begrenzung, die da immer wieder für unseren Verstand gilt. Wir denken immer wieder verknüpft mit oder in den Dimensionen von Raum und Zeit. Das sind dann an für sich erstmal nur physikalische Größen. Klein t für die Zeit, groß v für den Raum. Und auch die, die mit Physik nicht so viel anfangen, die denken trotzdem immer wieder in diesen Dimensionen. Wir kommen in unseren Gedanken eigentlich nicht ohne Raum und Zeit aus. Aber Gott ist nicht an Raum und Zeit geknüpft. Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Er ist sogar der Schöpfer von Raum und Zeit. Wenn wir von Zeit reden, meinen wir den Ablauf von Dingen in einer unumkehrbaren Reihenfolge. Der Ablauf heißt, dass sich Dinge verändern und das ist das, was jeder in seinem Leben erlebt. Es verändern sich, wir verändern uns, die Umstände verändern sich. Aber Gott, der verändert sich nicht. Und es sagt er uns, so wie in dieser Stelle in der Offenbarung, er ist der, der ist, der war und der kommen wird. Und der Heilige Geist ist Gott, der ist, der war und der kommen wird. Und der hier heute unter uns ist. Dementsprechend war der Heilige Geist natürlich auch schon zur Zeit des Alten Testaments. Und wir wollen heute mal genauer hingucken an verschiedenen Stellen im Alten Testament und nach den Wesenszügen des Geist Gottes suchen und schauen, ob das Wesenszüge sind, die sich mit der Zeit verändert haben oder nicht. Bevor wir wirklich zum Text kommen, nur mal einen kleinen Exkurs zum Thema Altes Testament. Wenn wir jetzt die Bibeln aufschlagen, wissen wir, okay, es gibt dieses Alte Testament, das ist der bisschen dickere vordere Teil, es gibt das Neue Testament. Und manchmal lesen wir nicht so viel im Alten Testament, es ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, was da steht. Aber was heißt denn eigentlich Testament? Im Alltag ist das ein Wort, das benutzen wir in der Regel, das benutzen wir für eine Verfügung, die ein Mensch niederschreibt, um seine Erbangelegenheiten zu regeln. Es kommt aus dem Lateinischen und dieses Wort kann mit dem Begriff bezeugen oder Bund übersetzt werden. Und Bund ist das, womit wir in diesem Fall das Testament übersetzen können. Das Alte Testament, der alte Bund, der erste Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Jetzt habe ich heute nur eine begrenzte Zeit, ist vielleicht auch besser so, und kann deshalb auch nur auf ein paar Geschichten aus dem Alten Testament eingehen. Wir fangen also vorne im Alten Testament an und wollen uns da einzelne Geschichten angucken. Vielleicht auch Geschichten, die jetzt nicht so geläufig sind, nicht die klassischen Kinderbibelgeschichten. Und das sind zum Teil sehr spannende Geschichten, über die man oder über jede von einzelnen von diesen Geschichten könnte man ohne weiteres eine Predigt halten. Wir wollen uns aber ein bisschen spezieller angucken, wo und wie wirkt Gottes Geist in dieser einzelnen Geschichte, in diesen Personen. Los geht's im Buch Exodus. Ich versuche immer so eine kleine Einordnung zu geben. Exodus, Gott hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Sie waren jetzt schon 3 Monate in der Wüste unterwegs, da ist schon einiges passiert. Und dann kommen sie am Berg Sinai an. Dort gibt es diesen Bundesschluss. Und zu diesem Bund gehören auch Gebote, mehr als die 10 Gebote. Und Gott macht auch gegenüber Mose deutlich, ich will wieder unter meinem Volk wohnen. Es soll also wieder so sein, wie es im Garten Eden war. Gott möchte wieder mitten unter dem Volk sein und dafür soll es ein Heiligtum geben, die Stiftshütte. Und Gott gibt dann Mose, das ist ziemlich lang, wenn man das liest, einen Bauplan, wie die Stiftshütte aussehen soll. Beschreibt alles, beschreibt die einzelnen Geräte, die Bundeslade und Gott hat auch eine Vorstellung, wer das Ganze umsetzen soll. Wir lesen jetzt dazu aus 2. Mose 31. Und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Belzal, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis, mit allerlei Fertigkeiten, kunstreich zu arbeiten, in Gold, Silber, Bronze, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz und jede Arbeit zu vollbringen. Und siehe, ich habe ihm beigegeben Oholiab, den Sohn Achisamachs vom Stamm Dan, und habe allen Kundigen die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Ja, wir lesen davon, dass Gott auch ganz explizit seinen Geist über Handwerker und Künstler ausgießt. Gott gießt also seinen Geist über diese Menschen aus, die Dinge mit ihren Händen machen, die Dinge gestalten. Und das ist Gott auch ziemlich wichtig, wie gesagt. Das ist eine ziemlich, ziemlich lange Beschreibung, wie die Stiftshütte aussehen soll. Es gibt also einerseits diese genaue Anweisung, aber Gott lässt Mose auch nicht hängen, sondern stellt ihm auch die Ressourcen, auch in dem Fall die Mitarbeiter an die Seite. Und so ist es. Wenn Gott für uns eine spezielle Aufgabe hat, dann dürfen wir gewiss sein, er gibt uns auch das, was wir dazu brauchen. Und, so ist es bei uns auch, es soll auch kein Alleingang werden. Gott gibt zwar, setzt zwar Besasel sozusagen zum Projektleiter, aber er gibt auch noch weitere Mitarbeiter dazu, die er speziell begabt. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Gott, der Schöpfer, schafft schöne Dinge und hat selber Gefallen an schönen Dingen, Dingen, an denen wir uns auch erfreuen. Und deshalb ist es gut und richtig, wenn Menschen ihre handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten zur Ehre Gottes einsetzen und sich bewusst sind, dass das eine Gabe Gottes ist. Wir kommen zur nächsten Geschichte, und zwar im 4. Buch Mose. Die Israeliten sind immer noch auf der Wüstenwanderung und kommen bei Moab an. Und Balak, das ist der König der Moabiter, der findet das nicht so berauschend. Israel hat davor in der Zeit schon in einigen Kriegen gekämpft, hat in der Regel auch gesiegt. Und Balak hat jetzt so ein bisschen Muffensausen, dass es auch ihm an den Kragen gehen könnte. Und da hat er die zündende Idee, er engagiert Bileam, der ist überregional bekannt als Weissager, Seher. Ist nicht 100% klar. Jedenfalls soll Bileam gegen eine Vergütung die Israeliten verfluchen und Balak erhofft sich dann dadurch, im Kampf gegen sie gewinnen zu können oder dass sie vielleicht gar nicht gegen ihn kämpfen. Das heißt, er sendet Boten aus, die gehen zu Bileam nach Hause, sprechen mit ihm, sagen, du musst jetzt mitkommen zu Balak und der hat eine Aufgabe für dich. Der Bileam spricht aber erstmal mit Gott darüber und er sagt, nee, schick die Leute wieder weg, da sollst du nicht mitgehen. Die Leute kommen wieder bei Balak an. Balak sagt, nee, schick nochmal ein größeres Aufgebot hin. Und daraufhin geht Bileam auch mit. Auf dem Weg kommt es dann zu diesem Vorfall mit dem Engel und dem Esel. Die Eselin von Balak fängt an, mit ihm zu reden. und sagt ihm, dass es eigentlich gar nicht gut ist, dass er da jetzt mitgeht. Jedenfalls geht er weiter mit und als er dann bei Balak im Palast ist, ist das Erste, was er sagt, egal was du von mir willst, ich kann dir aber auch nur das sagen, was Gott mir jetzt sagt. Balak nimmt es hin und dann machen sie erstmal eine Bergwanderung. Auf dem ersten Berg, auf dem sie dann sind, wo sie so einen Blick aufs Lager der Israeliten haben, hat Bileam dann eine gewisse Prozedur. Jedenfalls soll er eigentlich das Volk ja verfluchen, aber muss es segnen. Balak passt es nicht, aber der versucht das Ganze nochmal auf einem zweiten Berg. Der lässt aber nicht locker. Balak führt dann Bileam, nachdem er nochmal gesegnet hat, wieder auf einem dritten Berg. Und dann lesen wir in 4. Mose 24, als nun Bileam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie bisher auf Zeichen aus, sondern richtete sein Angesicht zur Wüste, hob seine Augen auf und sah Israel, wie sie sich lagerten nach ihren Stämmen. Und der Geist Gottes kam auf ihn und er hob an mit seinem Spruch und sprach, er sagt Bileam, der Sohn Beors, er sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnung, Israel. Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über und seine Saat hat Wasser die Fülle. Sein König wird höher sein als Agag und sein Reich wird erhoben werden. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker, seine Verfolger, auffressen und ihre Gebeine zermalmen, mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein junger Löwe. Und wie ein junger Löwe, wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Wenn wir hier im Text genau hinschauen, dann erkennen wir zwei Dinge, die der Heilige Geist immer wieder und auch heute noch wirkt. Als Erstes beschreibt Bileam in Vers 3 und 4, wie ihm die Augen aufgehen. Und danach finden wir diesen Paradigmenwechsel, der auch vorher schon auf diesen anderen beiden Bergen passiert ist. Das, was verflucht werden sollte, muss gesegnet werden. Wenn Menschen gefüllt werden vom Heiligen Geist, dann bekommen sie Erkenntnis, dass sie kehren ihrem alten Leben dem Rücken zu. Das, was vielleicht wichtig war, verliert an Bedeutung. Und etwas Neues wird geschaffen. Wenn dir das jetzt komplett fremd vorkommt, du das noch nicht erlebt hast, dass du da neue Erkenntnis gewonnen hast und sich in deinem Leben was verändert, dann sollst du vielleicht überlegen, ob du Jesus mit seinem Heiligen Geist in dein Leben einladen solltest. Gott will in jedem von uns wirken. Er will uns Erkenntnis schenken, er will uns verändern und er will durch uns Segen fließen lassen. Es liegt an dir, ob du das auch willst. Dieser Paradigmenwechsel, der geschieht zwar einerseits im Inneren von Menschen, aber oft geschehen auch äußerlich Dinge, auch wenn wir sie allzu häufig nicht erkennen. An einer anderen Stelle in der Bibel finden wir geschrieben, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Dass Bileam diesen Segen ausspricht, bekommen die Israeliten auch nicht unmittelbar mit. Es ist zwar etwas passiert, etwas ist anders, als es sein sollte, aber die, die es betrifft, merken es gar nicht direkt. Und auch wenn es Menschen böse mit uns meinen, dürfen wir immer wieder gewiss sein. Uns soll alles zum Besten dienen. Wir kommen zur nächsten Geschichte. Und zwar sind wir jetzt im Buch der Richter. Die Richter waren führende Persönlichkeiten im Volk Israel in der Zeit vor den Königen. Wir schauen uns ganz konkret die Person von Jephtha an. Das Volk hat Gott verärgert durch Götzendienst, ähnliches, hat sich von Gott abgewendet. Und Gott wendet sich auch vom Volk ab. Und plötzlich steht den Israeliten das Wasser bis an den Hals. Sie sind bedroht durch ihre Feinde. Und in dieser Situation kehren sie um zu Gott. Sie bekennen ihr Fehlverhalten und Gott wendet sich ihnen wieder zu. Wir lesen jetzt dazu aus dem Buch Richter 10, Kapitel 10 und 11. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und lagerten sich in Gilead. Aber die Israeliten versammelten sich und lagerten sich in Mizpah. Und das Volk und die Obersten und die Oberen von Gilead sprachen untereinander: Wer ist der Mann, der anfängt, mit den Ammonitern zu kämpfen? Der soll das Haupt sein über alle, die in Gilead wohnen. Jephthah, der Gileaditer, war ein streitbarer Mann. Er war der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephthah gezeugt. Als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne der Frau groß wurden, stießen sie Jephthah aus und sprachen zu ihnen: Du sollst nicht erben in unseres Vaters, im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen. Da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich bei Jephthah lose Leute und zogen mit ihm aus. Wir haben also auf der einen Seite die Menschen in Gilead, die bedroht sind und nach einem Retter fragen, nach einem Retter suchen in ihrer ausweglosen Lage. Und wir haben auf der anderen Seite Jephthah. Jephthah ist kampferprobt. Jephthah ist der Sohn einer Prostituierten. Jephthah wurde von seiner Familie verstoßen. Jephthah lebt fern seiner Heimat und ist Anführer einer zwielichtigen Bande. Die Geschichte geht weiter und die Ammoniter beginnen den Kampf gegen Israel. Und da haben die Anführer in Gilead die Idee, sie könnten doch mal bei Jephthah vorbeischauen und ihm einen Job anbieten. Und zwar den Job des Heerführers mit der Aussicht darauf, dann noch Herrscher über Gilead zu werden. Und Jephthah lässt sich darauf ein. Er kommt ins Amt und versucht tatsächlich erst nochmal die Angelegenheit auf diplomatischem Weg zu klären. Der Versuch scheitert und der Krieg wird unabdingbar. Allerdings lesen wir dann im Kapitel 11 vom kriegsentscheidenden Ereignis, dazu der Vers 29. Da kam der Geist des Herrn auf Jephthah und er zog durch Gilead und Manasse und nach Mizpe in Gilead und von Mizpe in Gilead gegen die Ammoniter. Und weiter lesen wir dann davon, wie die Israeliten die Ammoniter besiegen können. Wenn man jetzt die Geschichte noch weiter liest, dann wird es nochmal relativ wild. Deshalb gehe ich jetzt nicht weiter auf die Geschichte von Jephthah ein, sondern möchte jetzt mit drei Punkten nochmal darauf eingehen, was denn jetzt hier passiert, wenn Jephthah den Geist Gottes bekommt. Der erste Punkt. Gott steht seinen Menschen bei, das lesen wir in Kapitel 10, auch dann, wenn sie sich abwenden, beziehungsweise vielmehr dann, wenn sie sich ihm wieder hinwenden. Gott ist nicht nachtragend, sondern Gott ist gnädig und barmherzig. Das Volk kehrt um zu ihm, so wendet sich Gott wieder seinen Menschen zu und hilft. Gott steht seinen Menschen im Kampf bei. Im Alten Testament finden wir relativ viele Beispiele dafür, wie Gott Menschen begabt, um in kriegerischen Auseinandersetzungen zu siegen. Die Menschen müssen aber trotzdem noch kämpfen. Aber sie dürfen auch wissen, dass sie auf der Seite des Siegers stehen. Und auch in unserem Leben gibt es immer wieder Kämpfe. Sie sind etwas anders gelagert, dazu aus Epheser 6. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Auch wir werden vom Heiligen Geist ausgestattet für die Kämpfe, die wir in unserem Leben kämpfen müssen. Und der dritte Punkt: Gott kennt kein Ansehen der Person. Er wirkt auch durch Jephthah, der scheinbar nicht dazu prädestiniert ist und der auch von seinen Mitmenschen nicht als vollwertig und gleichwertig erachtet wurde. Das interessiert Gott nicht, trotzdem wirkt er durch ihn. Im weiteren Verlauf der Geschichte der Israeliten endet auch die Zeit der Richter und die Zeit der Könige beginnt. Eigentlich war das von Gott nicht unbedingt so vorgesehen. Der letzte Richter ist Samuel und das Volk verlangt einen König. Eigentlich sollte es bei den Israeliten anders sein. Gott sollte ihr König sein. Aber auch wenn Gott das ursprünglich nicht so wollte, gesteht er diesem Volk den König zu. Samuel salbt dafür Saul zum ersten König und prophezeit ihm bei der Salbung, dass Saul dafür den Heiligen Geist erhält. Wir lesen in 1. Samuel 10. Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und all diese Zeichen trafen ein am selben Tag. Und als sie nach Gibeah kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschar entgegen. Und der Geist geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzückung geriet. Als aber alle, die ihn von früher gekannt hatten, sahen, dass er mit den Propheten in Verzückung war, sprachen die Leute untereinander: Was ist nur mit dem Sohn des Kischs geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Es dauert von diesem Zeitpunkt an noch eine Weile, bis Saul tatsächlich König wird. Beziehungsweise bis er wirklich dieses Königsamt annimmt oder das Königsamt ihm gegeben wird. Und da gibt es jetzt nicht erstmal einen großen Staatsakt, wie wir das neulich in England gesehen haben, sondern das Erste, was passiert, Gott gießt seinen Geist über Saul aus für diese Aufgabe. Und statt dann gleich die ersten Amtshandlungen zu tätigen, gerät er erstmal in eine große Begeisterung. Man könnte sagen, er ist begeistert von Gottes Geist. Und es steht geschrieben, er bekommt ein neues Herz. Wenn wir so ein neues Herz bekommen, ja, dann sind wir wirklich begeistert von Gott. Wir kommen wieder zu dem Punkt, bei dem wir bei Biliam waren. Kennst du das? Weißt du, wie das ist, wenn Gott dir ein neues Herz gibt? Oder ist das vielleicht sogar für dich nur eine verblasste Erinnerung? Als diese Liebe für Gott, dieses neue Herz in dir gebrannt hat, dann lass ihn wieder rein. Er ist gnädig, er wird sich dir wieder zuwenden, wenn du zu ihm umkehrst. Saul regiert dann eine Zeit als König, wird auch ausgestattet, um zu kämpfen. Aber in der Geschichte Sauls gibt es dann doch einen ziemlich krassen Bruch. Gott entzieht ihm den Heiligen Geist. Wie kann das passieren? Saul wird ungehorsam und entscheidet sich bewusst, nicht auf das zu hören, was er von Gott gesagt bekommt. Der Heilige Geist drängt sich uns nicht auf. Er zieht sich auch zurück, da wo wir ihn nicht wirken lassen wollen, wo wir ihn nicht haben wollen. Wir haben jetzt noch eine Geschichte. Wir hatten jetzt eben mit Saul auch einen Leiter. Für das Thema Leitung und diese Begabung für Leitung gibt es relativ viele Beispiele. Wir kommen jetzt aber nochmal zu dem Thema Prophetie und zwar zu dem Propheten Joel. Was ist denn jetzt genau ein Prophet? Wir neigen manchmal dazu, das Thema oder dieses Wort Prophetie eigentlich nur mit dem Thema Zukunftsvorhersagen zu verknüpfen. Aber das ist absolut eine Beschränkung. Das greift viel zu kurz. Ein Prophet ist grundsätzlich einmal ein Mensch, der ein Bote Gottes ist. Jemand, zu dem Gott spricht und der das Gehörte Menschen weitersagen soll. Wenn wir in der Bibel in den Prophetenbüchern lesen, stellen wir fest, da geht es eben zwar manchmal um Zukunftsvorhersagen, aber nicht immer. Was wir aber immer finden, ist, dass Gott zu seinem Volk spricht und nicht selten werden auch die Missstände im Volk angesprochen. Wir schauen mal rein. In Joel 1, der Weinstock steht jämmerlich und der Feigenbaum kläglich. Die Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume, ja alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester. Heult, ihr Diener des Altars. Kommt, schlaft im Trauergewand, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind vom Hause eures Gottes weggenommen. Sagt ein heiliges Fasten an, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn, denn o wehe des Tages! Der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen und vom Hause unseres Gottes Freude und Wonne. Joel spricht zu diesem Volk in einer Zeit, in der viel Leid herrscht. Wahrscheinlich gab es eine Heuschreckenplage und die erklärt er als ein Gericht Gottes und als einen Vorgeschmack auf diesen Tag des Herrn. Das ist ein Thema, was wir in diesem ganzen Buch finden. Es geht um ein Gericht, aber im Kapitel 2 finden wir auch das, was immer, wenn es um Gericht geht in der Bibel, mit angesprochen wird. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es reut ihn bald die Strafe. Der Prophet spricht zum Volk, was der Geist ihm sagt. Und dann, wenn der Geist aufträgt, vom Gericht zu reden, bleibt es nicht beim Gericht. Es wird die Gnade erwähnt. Es wird deutlich, Gericht, da geht es um was Ernstes, da geht es auch um ernstes Fehlverhalten der Menschen. Aber Gott hat eigentlich den Wunsch, dass die Menschen zu ihm umkehren, dass sie umkehren von ihren schlechten Taten, von dem, was sie von Gott trennt, von ihrer Sünde. Er will nicht, dass sie weiter auf ihren falschen Wegen bleiben. Ich will jetzt mal kurz ein bisschen das Gesagte zusammenfassen, bevor wir zum finalen Punkt kommen. Wir haben zuerst die Geschichte von Belsal. Da haben wir gesehen, es ist auch eine Gabe Gottes, kunsthandwerklich begabt zu sein. Gott hat sich da was bei gedacht. Wir haben Bileam und wir sehen, wie bei Bileam Gott eine Veränderung schafft. Das, was verflucht werden sollte, das wird gesegnet. Bei Jephthä haben wir gesehen im Buch Richter, dass Gott Menschen ausrüstet für Kämpfe. Er rüstet in diesem Fall ihn zu, um in einem Krieg zu bestehen, aber auch die Kämpfe, in denen wir bestehen müssen, in denen dürfen wir gewiss sein, dass sein Heiliger Geist uns ausrüstet. Wir haben bei Saul gesehen, dass Gott seinen Heiligen Geist gibt, aber dass der Geist sich an den Stellen zurückzieht, wo wir ungehorsam sind. Er zwingt sich uns nicht auf. Es geht um unsere eigene Entscheidung. Und bei Joel haben wir gesehen, dass Gott zwar ein gerechter Richter ist, aber Gott auch ein gnädiger Gott ist. Dass er zu uns spricht. Wir kommen nochmal auf das Buch Joel zurück und lesen nochmal im 3. Kapitel. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und da sind wir wieder bei Pfingsten. Also erstmal auch bei der Verheißung für Pfingsten. Diese Stelle wird von Petrus in der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 zitiert. Und macht diesen entscheidenden Unterschied zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes im Alten und Neuen Testament deutlich. An diesen Stellen aus dem Alten Testament haben wir gesehen, Gott gießt seinen Geist aus auf Einzelne und gibt Gaben, rüstet die Menschen zu. Aber der Geist gilt nicht allen Menschen im Gottesvolk. Das hat sich mit Pfingsten geändert. Der Geist ist all denen, die zu Jesus gehören, verheißen. Gott schickt seinen Tröster zu denen, die seinen Namen anrufen. Aber das, was der Geist in den Einzelnen wirkt, wofür er die einzelnen Menschen begabt, das dient nicht den Einzelnen, sondern es dient dem gesamten Gottesvolk. Und das ist auch heute noch so. Die Gaben, die der Heilige Geist ausdient, die sollen dem ganzen Leib Christi dienen, der ganzen Gemeinde. Amen. Wir kommen jetzt nochmal zum Lobpreis, haben nochmal die Möglichkeit, vor Gott zu kommen, haben nochmal die Möglichkeit, auf diese Art und Weise seinen Heiligen Geist zu erfahren.